Horsemanship bedeutet für mich zu wissen, wann, wie viel, wovon. Das heißt, ich muss mir die Zeit nehmen, dem Pferd zuzuhören und genau hinzuschauen.
Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Herzlich willkommen zum zweiten Teil mit Carmen Vogtland.
Hallo, Linda.
Ich habe den Namen richtig gelernt. Ich kenne ihn natürlich. Du bist ja wirklich mittlerweile eine sehr aktive Richterin, was mich sehr freut, weil ich muss sagen, dass man schon als aktiver Reiter den Unterschied spürt zwischen Richtern, die auch noch bis vor kurzem aktiv wirklich geritten sind oder noch aktiv reiten. So ein bisschen der moderne Richter, der auch beim Ablaufen so ein bisschen manchmal zugänglicher ist, weil ich bin ja immer die Meckertante, die sagen, Linda, geh mal zum Richter, das passt nicht richtig und so. Und das freut mich immer sehr. Abgesehen davon, dass du immer lächelst als Richter, das ist immer sehr positiv.
Ja, das ist mir auch wichtig. A, bereitet es mir große Freude zu richten und B, habe ich bei meinem ersten wirklich gezielt gerittenen EWU-Turnier einen Richter gehabt, der mich sehr grimmig angeschaut hat und kurz mit seinem Hut gewackelt hat. Dann bin ich geritten und danach hat er mich keines Blickes gewürdigt. Das hat mich nicht besonders froh gemacht. Ich war zufrieden mit dem, was ich geritten hatte, aber ich fühlte mich nicht wirklich irgendwie gesehen oder auf jeden Fall war es sehr unangenehm. Und als ich dann selber die Richterprüfung gemacht habe, habe ich mir das wirklich ganz fest vorgenommen, dass sich keiner irgendwie unfreundlich behandelt fühlt. Und das ist auch kein Zauberlächeln, das kriege ich sowieso nicht hin. Mein Gesicht kann ganz schlecht lügen. Und ich freue mich auch wirklich auf jeden Teilnehmer, der mir sein Pferd vorstellt.
Sehr schön. Ja, das merkt man auch. Generell bist du ein positiver Mensch und das bist du auch Gott sei Dank auf dem Turnier als Richter. Vielleicht fangen wir da mal an. Vielleicht kannst du mal kurz den Zuhörern erklären, wie man Richter wird und was man dafür tun muss.
Also der erste Schritt dahin ist auf jeden Fall, wenn man jetzt nicht überhaupt noch gar nicht die Idee hat, Ringstor zu werden. Denn du brauchst, um zur Richterprüfung zu gehen, auf jeden Fall einige Ringstor-Einsätze. Ich weiß gar nicht genau, wie viele, ich glaube 10. Dann gibt es ein Richtergrundlagenseminar, das ich auch schon häufiger leiten durfte mit Kollegen zusammen, was auch immer großen Spaß macht. Da wird dann auf jede einzelne Disziplin eingegangen, wie die Bewertung ist, wie die Scoreverteilung ist, wie die Penalties sind, um das alles zu lernen. Und ich kann nur immer wieder sagen, die Menschen, die viel als Ringsteward gearbeitet haben, sind in der Sache bevorteilt, weil sie ganz viel schon gelernt haben, auch wie der Richter mit den Teilnehmern umgeht, mit dem Parcours-Team. Das ist ganz wichtig, ne? Also, ja, und dann muss man Testate machen. Das heißt, man richtet ein Turnier mit einem Richter mit. Das hat der ein oder andere sicherlich auch schon mal gesehen, wenn dann nicht zwei Richter, die wie eine Doppelshow zum Beispiel, wo zwei Richter bewerten und es auch zwei Platzierungen gibt, sondern da laufen dann zwei Richter umher und das ist ein amtierender Richter mit Ringsteward und ein Testant mit Ringsteward und dann wird nach den Klassen, so wie es der Zeitplan zulässt, über die Platzierung und die entsprechenden Bewertungen gesprochen. Und dann braucht man da drei Stück von, wenn mich nicht alles täuscht. Das kann man auf der Homepage der EWU natürlich auch genau nachlesen. Das ist ein recht langer Weg. Ich bin aber der Meinung, dass es wichtig ist, viel Erfahrung zu sammeln auf dem Weg dahin. Denn niemand ist kritischer als der Teilnehmer am Ende, der dich im Zweifel zu seinem Ritt befragt. Und es ist schon sinnvoll, wenn man dann weiß, wovon man spricht.
Und dann fängt man mit C-Richter an, das sind ja die niedrigeren Turniere. Ne?
Genau, das sind die regionalen Turniere. Da wird alles ausgeschrieben, aber du kannst dich nicht für die German Open qualifizieren. Das ist von LK5 bis LK1 alles da. Und dann kannst du, wenn du 10 C-Turniere gerichtet hast, dich nach Teilnahme an einem Jungpferdeseminar der AB-Prüfung stellen. Und dann kannst du Quali-Turniere bis zur German Open richten. Bei der EWU. Ja, dann braucht man auch kein weiteres Testat, soweit ich weiß. Also, die man aber immer machen kann.
Okay, aber da muss man noch eine Prüfung für den AB-Richter.
Ja, für den AB-Richter gibt es eine separate Prüfung.
Und muss man so und so viele Turniere im Jahr richten? Ist das vorgeschrieben?
Ja, ich muss, glaube ich, 3 Turniere in 2 Jahren richten. Oh.
Ja, das ist
ich
ja
weiß, wo ich es nachschlagen kann.
Ja, das ist immer das Wichtigste. Aber nur, dass man, das ist ja auch wichtig, damit man aktiv bleibt und bisschen
also
up-to-date
man muss drinbleiben, ganz genau.
Genau. Und Schulung gibt es dann wahrscheinlich auch regelmäßig. Ne?
Wir haben einmal im Jahr die Richterjahreshauptversammlung, wo sich alle EWU-Richter treffen. Mhm. Die ist immer gekoppelt mit dem jährlichen Pflichtseminar. Mhm. 2 Tage lang, wo wir zu einer Disziplin uns austauschen und Videos richten und im Zweifel. So, die Horsemanship hat uns häufig begleitet, denn es ist, seit ich Richter bin, glaube ich, das 4. oder 5. System. Und ich finde es sehr gut und hoffe, dass es uns noch lange erhalten bleibt. Und schlussendlich ist auch da die Eigeninitiative immer wieder gefragt. Also ich gehe auch mal bei anderen Verbänden zu einem Seminar. Es war mal eins von der EQHL Paints und Happy ist, glaube ich, zusammen in Frankfurt und das passte mit dem Wochenende. Dann bin ich da hingefahren mit einer Kollegin und dann haben wir uns mal im anderen Verband fortgebildet. Des Weiteren gibt es ja mittlerweile ganz viel auch bei YouTube zu sehen, Judges Perspective zum Beispiel, wo immer ein Richter dann mal erklärt, wie das gerichtet wurde.
Wie viele Turniere machst du so im Jahr als Richter?
Dieses Jahr relativ wenig. Seit ich wieder in der Schule arbeite, ist es etwas weniger geworden, denn die AQ-Turniere beginnen meistens schon donnerstags. Mhm. Und ich kann nicht so oft außerhalb der Ferien immer in der Schule fehlen. Mittlerweile ist das auch bei den meisten Veranstaltern angekommen. Dadurch muss ich das ein oder andere schon mal absagen oder ich komme als 2. Richter dazu, samstags und sonntags. Ne?
Sehr schön.
Und sonst, also 4 habe ich dieses Jahr, letztes Jahr waren es 5. Ich hatte auch schon 8. Also als ich noch nicht wieder in der Schule gearbeitet habe, war es auch schon mal so, dass ich gedacht habe, oh, ich bin eigentlich gar nicht mehr zu Hause. Aber auch das war eine gute Zeit. Also das ist schon schön.
Ja. Was bereitet dir denn Freude an den Turnieren? Also was ist dein Motivator, Richter zu sein? Es gibt ja wahrscheinlich 2 Seiten der Medaille, wie bei allem. Was ist denn das Schöne daran? Weil ich als Trainer, der ja nur Kurse gibt, finde es, glaube ich, manchmal sehr anstrengend. Also jetzt von meiner Seite aus, dass man, wenn man ein Turnier richtet, hat man Kritiker, man muss Überstunden machen, man muss sich immer konzentrieren, es werden immer 100% gefordert. Man kann sich ja nicht immer 10 Stunden durchkonzentrieren. Auch euch passieren ja Fehler. Und am Abend gibt es noch Leute, die euch doof finden. Das ist bei uns bei den Kursen natürlich ein bisschen einfacher, weil die Leute uns ja pro eingestellt sind.
Das sind auch nicht so viele.
Ja, genau.
Und schlussendlich ist es ja so, also wenn man Richter wird, weiß man ja, also außer dem ersten mag ein keiner. Also, grob gesehen ist das so. Mir macht große Freude daran zu sehen, wie sich der ein oder andere, den man vielleicht auch mal über mehrere Jahre sieht, entwickelt, und wie es besser wird oder wenn Jungpferde dann mal in der Seniorklasse laufen und Preise gewinnen. Und wenn die Menschen ihr Möglichstes tun, mit ihrem Pferd schöne Ritte zu zeigen, das ist das, worauf ich mich freue. Mhm. Und bei der EWU ist es natürlich auch die Abwechslung. Also es sind wahnsinnig viele unterschiedliche Klassen, von der Showmanship über die Gruppenklassen bis zu den Einzeldisziplinen. Und das ist etwas, was mich immer wieder freut.
Ist denn nicht eine Plätter viel schwerer zu richten wie ein Trail, weil halt in der Plätter 20 Leute drin sind?
Die Gruppendisziplinen sind insofern, ich sag mal, schwieriger, weil du für jeden Teilnehmer nur ganz wenig Zeit hast. Das bedeutet für den Teilnehmer, er muss die ganze Zeit gut sein und das auf nur ganze Bahn. Was durchaus nicht so einfach ist, wie es sich anhört. Und in dem Moment, wo ich gucke, muss das passen. Mhm. Wenn das Pferd in dem Moment falsch anspringt, ist das Pech. Das habe ich dann gesehen. Wenn das zufällig hinter mir passiert, dann habe ich das nicht gesehen. Also das ist so ein bisschen schwierig, weil gerade in der Pleasure natürlich jeder von außen guckt und jeder guckt auch woanders hin. Und ansonsten ist es da nicht schwieriger, also eher mit dem Umgang dafür. Und weil ich halt direkt vergleiche. Genau das, was ich dort habe, und davon nehme ich an dem Tag in der Klasse den Besten. Oder die Beste. Den besten Beweger. Am liebsten.
Ja, ich finde auch oft in der Galopp, also joggen können ja noch relativ viele, aber im Galopp kannst du es im Endeffekt gewinnen, oder? Kann man das so sagen?
Also es gibt schon Pferde, die einen sehr starken Trab haben und im Jog, im Walk und im Jog so sind, dass du denkst, wow. So. Ganz klar. Aber der Galopp ist natürlich eine sehr schwierige Gangart. In der Pleasure. Denn es ist nicht vermeintlich der langsamste gewinnt. Ich möchte den Galopp schon noch erkennen können. Das kann ich ein bisschen daran sehen, wie der Mensch im Sattel sitzt. Ob das noch eine Bewegung ist. Er muss nicht versammelt galoppieren wie ein S-Dressurpferd oder sonst irgendwas, aber ich möchte noch erkennen können, dass es ein Galopp ist. Das ist so ein bisschen das, wenn der Mensch, der gar keine Ahnung vom Westernreiten oder Reiten überhaupt hat, davon habe ich ja nun auch so ein paar Menschen in meinem Umkreis, die dann mich mal auf dem Turnier besuchen, weil das gerade in der Gegend ist und die dann gucken und wenn die kommen und die gucken eine Pleasure, kriege ich schon mal die Frage, was ist das, was die machen. Und das finde ich ganz interessant, weil wir da schon ein anderes Auge für entwickeln. Ne? Ich gucke, ob das diagonale Beinpaar da ist und alles gut. Aber es sieht nicht so aus, wie das Pferd auf der Weide galoppiert. Für den vollkommen Außenstehenden. Aber gewonnen wird sie nicht nur im Galopp. Ich habe tatsächlich die 6 Gangarten, also 3-mal auf jeder Hand plus eine Verstärkung im Jog. Und das Rückwärts gehört auch noch dazu. Also wenn am Ende der Prüfung oder in der Mitte auf der Rail ein Rückwärts gefordert ist und das Pferd ganz klar Nein sagt, ist das sicherlich auch ein Grund, warum es dann nicht Dritter wird, sondern Fünfter.
Genau, was ist ein Beispiel. Denn, wenn du den Champion hast, der dir eigentlich gewinnt und dann galoppiert das Juniorpferd einen Sprung falsch an? Fliegt es dann raus oder fliegt es einfach nur
nach hinten? Solange das ein Sprung verkehrt ist und der Reiter das bemerkt, das korrigiert und das Pferd absolut willig weiterläuft und im Gleichmaß bleibt und nach wie vor der beste Beweger ist, dann fliegt er nicht raus.
Okay, er gewinnt da nicht mehr, aber er wird trotzdem noch platziert, weil das ist ja im Endeffekt ein Penalty im Trail. Damit kannst du ja auch noch platziert werden, ne?
Natürlich, damit kannst du auch noch gewinnen. Ja. Das ist durchaus möglich.
Ja, dann kommen wir doch mal. Ich habe eine Umfrage gemacht an Fragen an dich bei Instagram. Und da hat eine Dame gefragt, was würdest du gern nie wieder auf dem Turnierplatz sehen? Also was ist dir negativ aufgestoßen? Was ist so ein No-Go?
Ungerechtigkeit gegenüber dem Pferd in den Korrekturen, sei es auf dem Abreiteplatz, den sehe ich zwar nicht oder meistens nicht, oder auch in der Arena, wenn eine Korrektur nach einem Fehler vorgenommen wird. Mhm. Ich habe überhaupt gar kein Problem damit, wenn korrigiert wird, das muss sein, auch auf lange Sicht hin, ne, für den nächsten Ritt, dass das Pferd das versteht, dass das nicht geht, aber ganz wichtig, diese Korrektur muss einen Sinn machen. Es nützt also nichts, wenn ich mich dann hinstelle und meine Beine reinhaue und rechts, links irgendwie im Gebiss rumzergel. Hm. Da lernt das Pferd nichts von, außer dass es nicht schön ist in der Arena. Hm. Das möchte ich nicht sehen.
Sprich Strafen. Oft ist ja eine Emotion, man sieht es oft bei Jugendlichen, die werden dann sauer. Und
ja, genau. Also genau, sinnfreies Strafen. Hm.
Genau, richtig. Das ist ja auch, das habe ich mit dem Sascha, glaube ich, letztens noch im Podcast besprochen, dass man korrigieren darf. Also sprich, das Pferd galoppiert falsch an oder geht im Kreuzgalopp beim fliegenden Wechsel, darf man durchparieren oder vielleicht sogar nochmal außen angaloppieren und wechseln. Und wenn man dann grob auf der Linie bleibt, darf man es auch zu Ende reiten. Wenn man halt dann irgendwie 10 extra Zirkel reitet, dann ist dann irgendwann mal Schluss mit der Zeit. Ne?
Genau. Jeder hat bezahlt, so lange wie die Prüfung dauert. Also solange ich grob im Pattern bleibe, da geht es nicht drum, wenn der den Lobover zerdeppert hat und dran vorbei ist, dann kann ich den auch nochmal galoppieren. Hm. Dann lasse ich vielleicht das Tor weg, weil ich in dem Moment, wo ich den Extrazirkel reite, ohnehin den Penalty Score Zero am Ende habe. Und das ist auf jeden Fall gestattet.
Hm. Ja. Ja, sehr schön. Dann kommen wir mal zu noch, ich habe mit Sascha so ein bisschen die Ranch Riding besprochen, deswegen würde ich mit dir, glaube ich, jetzt ganz gerne mal die Jungpferde besprechen. Ist ja ein ganz tolles Jungpferdeprogramm bei der EWU, da werden die Pferde eingezahlt, da sind sie 4-, 5- und 6-jährig getrennt vom Alter. Ich bin ein großer Fan, weil es gibt nichts Besseres, als ein Jungpferd an Sport zu gewöhnen. Man ist allein in der Arena, man hat fast 5 Minuten Zeit, im Idealfall schnauben die sogar irgendwann ab und am Anfang ist der Richter noch gruselig und am Ende gehen sie brav vorbei. Also ich finde es eine super Klasse. Aber ich kriege natürlich oft die Frage in Kursen gestellt, was muss ich denn tun, damit ich gut in der Jungpferde platziert werde? Und da würde ich gerne mal deine Antwort zu hören.
Erstmal stimme ich dir zu, dass es eine sehr gute Sache ist, dass die 4- und 5-Jährigen eine eigene Klasse haben und dass 3-Jährige bei uns bei der EWU noch nicht auf Turnieren vorgestellt werden. Und in der Jungpferdeprüfung möchte ich sehen, dass mein Pferd oder dass das Pferd lernt, sich dem Durchlaufen der Ausbildungsskala hinzugeben, dass es natürlich läuft, Ausrufezeichen, dass es im Takt läuft, dass es losgelassen läuft, dass es schon einen gewissen Grad an Nachgiebigkeit hat auf die Reiterhilfen, aufs Maul, auf die Schenkelhilfen, auf die Gewichtshilfen, dass es auch mental in die Lage kommt, ein Turnierpferd zu werden. Mhm. Ja, und dass es sich bestmöglich in den 3 Grundgangarten zeigt. Mhm. Das muss nicht schnell sein, das muss dem Pferd angemessen sein. Es gibt ja so viele unterschiedliche Quarters alleine, die auch unterschiedlichstes Gangpotenzial mitbringen in ganz viele Richtungen, sodass das sicherlich auch immer wieder interessant ist. Da ist es aber, sicherlich wird das großrahmige Performance-Pferd einen anderen Trab zeigen als ein kleiner Rainer. Das heißt aber nicht, dass der eine oder das andere weniger aktiv wird in der Hinterhand. Mhm. Das heißt, das können sie beide. Mhm. Und leicht in der Schulter. Mhm. Und die Reiterhilfen willig annimmt. Schlussendlich haben die Gänge in der Jungpferdeprüfung ja noch eine extra, also 3 extra Spalten, eigentlich sogar 4, weil der Rechts- und der Linksgalopp unterschiedlich bewertet werden. Und wir haben noch den Gesamteindruck.
Genau, was ist der Gesamteindruck? Vielleicht willst du das einmal definieren. Was versteht man darunter?
Der Gesamteindruck ist wie sich das Pferd während der gesamten Aufgabe zeigt, wie es an den Reiterhilfen steht, wie gleichmäßig es schon schafft, das alles zu bewerkstelligen, was von ihm gefordert wird. Mhm. Und wie ja, harmonisch die Vorstellung ist und wie wirklich auch wie willig das Pferd gegenüber den Reiterhilfen ist. Ja. Mhm. So ist es schon.
Mhm. Ja, ich finde das einfach wunderschön.
In den Übergängen kann man es immer gut sehen, wie es da so bleibt.
Genau, ich finde das einfach wunderschön, weil gerade beim Vierjährigen und Fünfjährigen siehst du natürlich noch einen Unterschied. Gerade die Vierjährigen sind viel kuckiger, brauchen viel mehr Einrahmen vor dem Übergang nach oben zum Beispiel. Das heißt, wenn wir die angaloppieren, rahmen wir die ein, machen die weich und rund. Und wenn das Pferd weich und rund mitmacht, ist das ja auch was Harmonisches und nichts Negatives. Und im Idealfall kann man bei den jungen Durchlässigen schon mal beim Übergang nach unten dann die Hand weglassen, dass die einfach, wenn man ausatmet, runterschalten. Das ist ja ein Zeichen der Durchlässigkeit.
Ganz genau.
Und ich finde es immer, es ist die Kunst, das Pferd optimal zu präsentieren. Das heißt, so viel Hilfe wie nötig, so wenig wie möglich. Genau. Aber für mich ist ein Durchlässigkeitszeichen, wenn ich das Pferd durchstelle, angaloppiere, betreue und dann auf dem Zirkel mal die Hand vorgeben kann und dem Richter zeigen kann, guck mal, es läuft nicht weg. Ne? Es reißt nicht den Kopf hoch und läuft weg. Und ich finde, man sieht die einen, die reiten sehr am Durchhängen zu und das Pferd fällt unheimlich auseinander, weil ein junges Pferd ja dann noch nicht die Spannung halten kann. Und bei den anderen, die halten das Pferd die ganze Zeit rund, wo man denkt, was würde denn jetzt mal passieren, wenn das mal lang lässt? Läuft's weg oder verliert's den Takt? Und das ist, glaube ich, so die Mischung von uns Profis und unser Job, das abzuwägen. Wie viel Hilfe braucht das Jungpferd? Und wann kann ich dem Richter mal zeigen, hier, guck mal, das galoppiert 10 Sprünge von selber und hält die Form. Natürlich macht das sonst noch nicht die ganze Pattern, aber ich kann die Ansätze zeigen.
Das ist schön erklärt, denn losgelassen heißt nicht ein losgelassener Zügel, sondern dass sich das Pferd mental und körperlich loslässt. Dass es die Hilfe bekommt, die nötig ist. Das bedeutet auch für den Teilnehmer, dass er die Hilfe geben darf, die nötig ist. Aber diese soll so wenig wie möglich sein. Das ist genau das, was die Spannung dann ja braucht. Und der Richter sieht diese auch sehr gerne möglichst nur ganz klein. Also keine 10 Kilometer langen Zügel, wenn ich 20 Zentimeter annehmen muss. Dann kann ich den Zügel, wenn er angemessen lose ist, eher etwas kürzer lassen, damit eben nicht das passiert, was du gerade beschrieben hast, dass das Pferd dann einfach nur den Kopf nach unten schnallt, hätte ich beinahe gesagt, und lossteppt.
Ja, auch zum Beispiel den Extended Trot finde ich super. Ich war damals ja mit Sascha und Olli Venis, also schon eine ganze Weile her, haben wir auch Jungpferde-Pattern entwickelt. Und da haben wir den Extended Trot reingenommen, weil man natürlich die Durchlässigkeit sieht, ob das Pferd zurückkommt nach dem Schritte verlängern und auch, ob es im Schritte verlängern den Hals fallen lässt und wirklich von hinten nach vorne durchschwingt oder ob es sich raushebt und nicht wirklich größere Schritte macht. Das sind ja alles so Nuancen, wo man dann auf der DM vorne schon sieht, dass die Pferde sehr konstant sind und in der Oberlinie und wirklich den Rahmen erweitern und nicht schneller werden. Also das ist ja alles schon die Perfektion. Und das ist wirklich eine tolle Klasse. Also ich habe es auch wieder, ich habe viele Vierjährige dieses Jahr. Und dann kommst du in die Prüfung rein, dann schielen die noch zum Richter und wollen nicht über die Mittellinie und eiern noch rum. Und am Ende kannst du auf einmal am Richter vorbeireiten. Also die Lernkurve innerhalb von 3 Minuten ist echt Wahnsinn.
Ja, und da ist etwas ja auch ganz wichtig. Zu Beginn der Saison als Vierjährige gehen sie die ersten Male auf Turnier. Natürlich gucken die mal nach rechts. Das sind Pferde. Also es wäre ja ganz schrecklich, würden sie das nicht tun. Also, oder gar nie nicht mehr tun. Ja. Sicherlich sind auch da die Charaktere der Pferde unterschiedlich. Und der eine guckt mehr, der andere weniger. Oder der ein oder andere Reiter schafft es besser oder schlechter, dem Pferd da Sicherheit zu geben. Aber bei der German Open haben sie dann schon eine Saison durchlaufen und sind natürlich auch als Vierjährige schon deutlich besser als möglicherweise noch zu Beginn der Saison.
Im Idealfall sollte das so sein.
Das wäre, also ist häufig so und wäre gut, wenn es so immer wäre, ja.
Sonst muss er an sich ein bisschen fallen. Deswegen sage ich ja immer, ist es gut, einem Profi das Jungpferd zu geben, damit das Pferd einen souveränen Partner hat. Wenn ich als LK3-Reiter nervös auf dem Turnier bin, Jungpferd habe und dann echt weiß, dass ich dem Pferd nicht helfen kann, dann ist einfach ein schlechtes Start fürs Jungpferd. Und deswegen macht es das Leben leicht fürs Jungpferd. Wenn es die erste Saison viel Hilfe hat, dann wird es ein Leben lang ein einfaches Leben als Turnierpferd haben.
Ja, die ersten Jahre sind, oder die ersten Monate, Jahre sind die wichtigsten. In der Schule wie beim Pferd, wie bei uns.
Ja.
Da dann lernen wir fürs Leben.
Das stimmt. In Schubladen gedacht, kann man ja schon so sagen, dass die Jungpferde-Basis vor allem für die Pleasure-Hunter-Allrounder ist. Und jetzt gibt es ja die neue Jungpferde-Ranch-Riding. Das ist so ein bisschen mehr für die Rainer. Was ja auch nicht verkehrt ist, finde ich. Weil Jungpferde, die Pleasure-Hunter-Pferde haben ja keine Jungpferde-Pleasure und keine Jungpferde-Hunter. Und die Rainer haben die Jungpferde-Raining, die Jungpferde-Ranch-Riding. Und deswegen ist Jungpferde-Basis und Trail auch sehr für die Allrounder. Aber es gibt auch immer Ausreißer. Also ich habe ja vor 3-4 Jahren mit einem jungen Rainer die 5-jährige Basis gewonnen, weil der einfach einen super Job gemacht hat. Ich glaube, das war nicht der beste Beweger, aber der hat sich optimal präsentieren lassen. Und da finde ich es so ein bisschen schwierig für euch Richter. Nehmt ihr das Pferd mit dem meisten Potenzial oder was am besten seinen Job gemacht hat?
Das Potenzial kann man möglicherweise erahnen, erkennen, aber wir sind nicht die, die die Hände auf die Glaskugel legen. Mhm. Also es kann, meine Güte, ich bin 1,80, ich spiele auch nicht Basketball. Also ich habe es auch nicht getan oder so. Also das Potenzial kann ich erkennen, aber ich muss es auch vorgestellt sehen. Denn wenn das Pferd in jedem Übergang widersetzlich ist und der Reiter die Linien nicht ordentlich reitet, wird der nicht weit vorne sein, auch wenn das Pferd möglicherweise ein sehr hohes Potenzial hat. Das kann man dann möglicherweise in den Gangnoten sehen, wenn sich da eine 8 findet mal oder vielleicht auch höher, aber in den Manövern doch eher nur die 6 oder die 7, weil Fehler passieren, weil Widersetzlichkeiten stattgefunden haben.
Genau. Und das ist, ja, das ist immer...
Also weil, wenn wir wirklich das Potenzial bewerten würden, dann bräuchten wir ja nicht mehr reiten. Dann könnten wir uns die Pferde ja so irgendwie auch mal anschauen.
Ja, ja. Ihr müsst ja den Ist-Zustand bewerten, den ihr seht. Ne? Und dann haben wir ja mal Glück und mal Pech. Man hat das Pferd einen guten Tag oder einen schlechten Tag oder wir haben einen schlechten Tag oder einen guten Tag. Und das ist ja generell so.
Ganz dann, schön zu sehen ist, wenn das beides zusammenpasst auf dem Turnier.
Dann ist mein Ziel immer ganz klar Richtung DM im Bosal zu schauen, weil es meiner Meinung nach harmonischer aussieht und ja auch in Tacken schwieriger. Die Frage kommt auch später nochmal mit Bit, die werde ich gleich noch stellen. Was sagst du dazu? Gibt es für dich einen Unterschied, ob ein Pferd im Snaffle oder im Bosal präsentiert wird?
Zum Richten? Nein. Das ist mir ganz egal. Ich kann sowohl beim Bosal als auch im Snaffle sehen, ob das Pferd an den Hilfen steht oder nicht.
Okay. Und das ist nämlich auch eine Frage von einer Zuschauerin, von einer Zuhörerin oder Instagramerin. wie es kommt, dass Pferde im Bit einhändig besser bewertet werden als Pferde im Snaffle zweihändig? Ich denke mal, sie redet jetzt in der LK3 davon oder im Junior-Bereich. Kannst du das unterschreiben? Oder?
Nee, also gar nicht. Es ist so, dass wenn, also zum Beispiel in der Leistungsklasse 3 jemand schon in der Lage ist, im Bit zu reiten, das genauso bewertet wird, wie jemand, dessen Pferd genauso läuft im Snaffle wird. Das ist mir ganz egal. Ich muss nur wissen, dass es LK3 ist, nicht, dass ich sage, läuft ein Junior-Pferd mit? Also so, das ist das Einzige, worüber ich dann nachdenke, weil das Junior-Pferd darf in den Senior-Klassen, also da darf natürlich nicht mit Wassertrense geritten werden. Und das hat keinerlei Auswirkung. Häufig ist es aber so, dass Reiter mit einer Hand weniger aktiv sind, / sein können. Dadurch das Pferd möglicherweise, das ist nur so eine Idee, eher in Ruhe lassen und nicht dauerhaft mit Hilfe versorgen und das Pferd dann auch besser auf die klareren Signale reagieren kann. Mit zweihändiger Zügelführung ist häufig auch viel mit der Hand am Start, also an Zügelhilfen.
Genau, ein ruhigeres Gesamtbild ist einhändig, wenn es funktioniert. Wenn es natürlich nicht funktioniert, lieber zweihändig.
Wollte es gerade sagen, Hände, aber wenn, wenn das Pferd im Bit sich außen gestellt auf der Volte zeigt und gegen das Gebiss geht, wird es sicher nicht besser bewertet.
Genau, genau. Im Endeffekt ist natürlich, wenn es dann genauso gut klappt wie bei dem Zweihändigen, wieder ein höherer Schwierigkeitsgrad, ne?
Ja, aber auch das ist hierbei irrelevant.
Okay.
Da kommt es dann wirklich auf die Leistung in den jeweiligen Manövern der jeweiligen Disziplin an.
Ja, dann habe ich noch, du hattest es vorhin gesagt, also wir haben ja verschiedene Scoring-Systeme. Die Jungpferde hat ja Note 1 bis 10, da sind wir gerade schon grob drauf eingegangen. Die normalen Trail, Superhorse, Ranch Riding, Reining ist dieser 70er-Score-System. Und die Horsemanship hat ja ein eigenes. Vielleicht willst du das mal kurz erläutern, weil das ist ja...
Es ist ganz einfach, es gibt nur mehr Spielraum. Wir beginnen auch bei 70, also dein Grundwert, mit dem du in die Disziplin gehst, ist 70. Und pro Manöver bekommst du nicht minus anderthalb bis plus anderthalb, sondern minus drei bis plus drei. Dazu gerechnet oder abgezogen. Und am Ende gibt es noch einen zusätzlichen, der immer plus ist, von 0 bis 5 Punkte für Sitz und Einwirkung. Für sind da Linien, die der losgelassene, ausbalancierte Sitz hergibt. Sitzt der Mensch in der Balance? Ist der gerade auf dem Pferd? Wie ist die Hilfengebung? Im Westernreiten übrigens, egal in welcher Disziplin, sehr gerne unsichtbar. Der Richter möchte die Hilfen gar nicht sehen, sondern sich nur wundern, wie wunderbar dieses Pferd das macht, ohne dass der Mensch etwas darauf tut.
Ja, das ist ja beim guten Reiten sieht es immer einfach aus.
So ein bisschen das, was ich immer auch wieder versuche, mal in einem Kurs zu sagen, haltet mal eure Hände still, weil die ganz schnell zappeln bei ganz vielen Menschen. Also. Und je unsichtbarer die Hilfe, desto besser steht das Pferd natürlich an denselben.
Willst du vielleicht noch kurz drei Grundsachen zur Horsemanship sagen? Also vielleicht einmal kurz erklären, worum es geht und was dir besonders wichtig ist. Ich meine, das hast du ja gerade schon ansatzweise gemacht.
Ja, das ist es ist die einzige Disziplin, in der aktiv der Sitz des Reiters bewertet wird. Nicht nur hinten in den Extrapunkten, sondern in jedem Manöver. Denn wenn der Reiter falsch sitzt, wird das Pferd Dinge falsch ausführen, sprich Fehler begehen. Mit der Hüfte irgendwo rausdrücken, reindrücken, sich gegen das Gebiss stellen, wenn die Gewichtshilfe nicht mehr passt, wenn der treibende Schenkel nicht angenommen wird, wie auch immer. Das ist die Alleinstellung der Horsemanship, wo es wirklich auch darum geht, wie der Mensch da oben drauf sitzt. Nehmen wir das krasse Gegenteil in der Reining, da kannst du, keine Ahnung, stehen, hängen, sitzen, rechts runterhängen, damit es im Linksgalopp bleibt, irgendwie bei der Transition zum kleinen Zirkel. Das ist egal. Also mir in der Bewertung, denn da bewerte ich die Ausführung des Manövers. In der Horsemanship ist mir das überhaupt nicht egal. Denn da möchte ich, dass der Reiter in seiner Balance sitzt, sowohl vorne, hinten, als auch rechts, links, als auch besonders in der Mittelpositur mitschwingt, mit der Bewegung.
Also es geht ganz klar um den Vorsteller. Es geht ja nicht darum, wer das beste Pferd. Natürlich ein Pferd, was rund und harmonisch läuft, trägt immer zum positiven Gesamtbild bei. Aber es ist wirklich Fokus auf den Vorsteller. Und da geht es eigentlich nicht um die Qualität der Gänge beim Pferd zum Beispiel.
Ja, es ist so, dass der Reiter sein Pferd als Medium hat, anhand der geforderten Aufgabe zu zeigen, wie toll er reiten kann.
Und wie toll sein Pferd ausgebildet ist.
Ja, genau. Wie gut er das Pferd vorbereitet hat für diese Prüfung.
Ja, sehr schön. Ich habe eine Frage kam noch auf zum Two-Track im Ranch-Riding, aber ich habe mir gerade die Pattern der Rheinland-Meisterschaft angeguckt. Und da gibt's Two-Track, das ist ja Schenkelweichen übersetzt, also alle vier Beine kreuzen meines Wissens nach. Haben wir in der Horsemanship im Galopp. Wir hatten das letztes Jahr im Finale auf der DM im Trab. Und jetzt habe ich das erste Mal in meinem Leben im Galopp. Und vielleicht.
Aber Two-Track ist für mich die Traversale und Leg-Yield wäre Schenkelweichen.
Okay, Leckie, das habe ich noch nie bei der EWU gesehen. Ja, aber es ist ja gut, dass wir drüber sprechen.
Dann, also, so war meine Sache, denn in der Rennstriding haben wir auch Two-Track und das wäre ja die Traversale. Okay. Da geht das Pferd ja in Bewegungsrichtung gebogen. Im Idealfall.
Ja, aber es hat damals jemals gewonnen, wo das Pferd ganz extrem Schenkelweichen gemacht hat, wenn überhaupt. Also
Ja,
kontere
das ist ein
Bewegungsrichtung.
Problem, denn noch nicht viele Menschen reiten ein ordentliches Two-Track. Das ist ja auch
Also
nicht
Traversal ist
die
ja auch eine andere
einfachste.
Hausnummer wie
Ja, genau,
Schenkelweich.
also
Ja?
genau.
Also.
Und das Schenkelweichen ist das, was ein Pferd eigentlich von Natur aus sehr gut kann, ne? Es guckt ein Gespenst an und springt in die andere Richtung.
Genau, also es ist
Ist vom
gerade oder leicht
Instinkt.
kontergestellt, alle vier Füße kreuzen. Und
Genau.
bei der Traversale wäre das Pferd in Bewegungsrichtung gebogen, Schulter
Gra
führend
ja,
und
genau.
auch
Also
alle
in die
vier
Richtung. Also
kreuzen.
auch
Ne?
eher gerade, aber alle Viere kreuzen. Das ist wichtig und nicht gegen Bewegungsrichtung gestellt.
Okay, weil das
Da
ist
bist du jetzt.
natürlich. Okay, das müsstet ihr vielleicht auch nochmal in der Richterschaft erläutern. Weil
Also es
ich.
gibt ja Dinge, wenn das dann schon mit vier Füßen kreuzt, kann es ja schon sein, dass man froh ist, dass es ein Pferd gibt, das
Ist
das
korrekt.
macht.
Ist korrekt. Ich hatte letztens ein Pferd, was das erste Jahr Senior-Saison war. Ich hatte echt zu tun in meinem Two-Track in der Horsemanship und dabei noch schön drauf zu sitzen. Ne? Also
Ja, ganz genau.
ist ja eigentlich selten eine Lektion bei uns. Ne? Wir haben das
Ja,
Sidepass über die
genau.
Stange, aber der Two-Track kommt immer mehr, wie man gerade
Gab's,
sieht.
ja, die Pferde müssen mehr und mehr wirklich noch rittiger werden, auch um die Teilnehmer auseinanderzubekommen. Es braucht schon gewisse Schwierigkeitsgrade und Differenzierung,
Das stimmt.
damit man eine Platzierung vornehmen kann.
Genau. Und letztes Jahr
Denn
die
wir suchen
Horsemanship.
nicht die Fehler, sondern wir gucken, was noch besser geht.
Ja, genau. Letztes Jahr die Horsemanship wurde zum Beispiel mit einfachen Wechseln gewonnen, wo man früher mal gesagt hätte, das kannst du nicht mit einfachem Wechsel gewinnen, aber der Rest war halt so gut, dass die Nadja war das, glaube ich, Nadja Liebig aus Baden-Württemberg, die ist auch Bombe geritten, das mit einfachen Wechseln gewonnen hat. Da waren
Aber
halt so viel Schwier Das Positive an schwierigen Pattern ist immer, dass du auch irgendwo mal nicht ein Defizit, aber dir noch ein paar Sachen erlauben kannst, weil so viel Schwierigkeiten drin sind, dass ein, zwei Sachen noch nicht perfekt sein müssen und trotzdem kannst du noch vorne sein, weil es einfach so viel Übergänge, Linien und Manöver sind, dass es wirklich schwer ist, das perfekt zu reiten und dann unter der Situation im Finale, ne? Ich glaube, sie guckt gerade
ja.
was nach.
Ja. So, also ich habe doch jetzt, jetzt bringst du mich hier ganz durcheinander. Ich habe es gefunden in unserem Regelbuch, das ich jedem ans Herz legen kann. Da
Sehr
steht
gut.
eine ganze Menge drin.
Sehr gut.
Leg Yield und Two-Track. Nähere Erläuterungen. Das Pferd soll bei allen Seitwärtsbewegungen mit Vorder- und Hinterbeinen überkreuzen. Erstens. Beim Leg Yield bewegt es sich parallel vorwärts, seitwärts und bleibt dabei gerade und darf leicht gegen die Bewegungsrichtung gestellt sein, also eher Schenkelweichen. Beim Two-Track bewegt sich das Pferd diagonal vorwärts, seitwärts und ist dabei gerade oder in Bewegungsrichtung
Okay,
gestellt
es
und
darf gerade
gebogen.
sein. Aber nicht kontergestellt.
Genau.
Die
So,
Füße
also
tun
und
immer das
ich.
Gleiche. Man kann beides gerade machen. Leg Yield mit Konterstellung, Two-Track in Bewegungsrichtung oder gerade.
Ja, also
Okay.
das war grob jetzt das, wo ich immer sage, Two-Track-Traversale, also so,
Genau.
also eher von der Richtung, in die es geht.
Okay, sehr gut. Weil das ist natürlich schon echt. Also in der Ranch Riding hatten wir das ein paar Mal, in der Superhaus hatten wir das schon.
Ja.
Und es kommt über mehr, also liebe Leute, übt es für die
Ja,
DM.
ganz genau. Es ist kein Hexenwerk. Man kann das üben. Es
Ja.
gibt sehr viele Trainer, die das durchaus gut vermitteln können.
Ja, ich bin da auch nicht gut drin, ich gebe es zu. Ich bin eher so der Traver-Rohrwehr-Typ.
Nee, ja, daraus kommt es ja dann schlussendlich.
Ja, genau. Aber ich
Damit geht es ja
arbeite
weiter.
daran.
Das habe ich nachgeguckt.
Sehr
Genau.
schön. Dann haben wir natürlich eine brandneue Disziplin. Ich hatte ja schon mal mit Sascha viel über die Ranch Riding gesprochen, aber es gibt ja jetzt die Ranch Rail Pleasure, heißt sie so?
Nee, nur Western Ranch Rail.
Genau, ich komme da manchmal ein bisschen durcheinander, weil jeder Verband die anders nennt. Also Western
Ja.
Ranch Rail. Vielleicht willst
Ja.
du einmal erklären, was das ist.
Das ist eine Gruppenprüfung, bei der die Pferde auch im direkten Vergleich stehen in den drei Grundgangarten, die ein Rennpferd zeigen soll, die der Cowboy von seinem Pferd auf der Ranch haben möchte. Ausdauernd, zügig, nicht schnell. Es ist nicht Ranch Race, aber auch nicht wunder wunderschön, denn er möchte und sehr langsam, denn er möchte ja zum Abendessen möglichst pünktlich wieder zu Hause sein. beim Umreiten seiner großen Geschichten. Bewertet wird hier auch, wie in der Pleasure, die Gangqualität. Mhm. Genau.
Was für Gänge möchte man denn da sehen, wäre jetzt die Frage von allen.
Schritt, Trab und Galopp. Und hierbei wäre für Galopp ein ganz klares Kennzeichen, ich muss ihn definitiv erkennen können. Und das Pferd soll sich dabei möglichst ausbalanciert, dauerhaft, gleichmäßig bewegen. Das ist eine lange Zeit. Also wer das schon mal geritten hat, das ist schon eine Nummer. Also im leichten Extended Trot ist was anderes als in einer Ranch Riding, wo du eine bestimmte Strecke im Extended Trot hast. Da kannst du ans Limit gehen und Richtung plus eins, plus anderthalb dein Pferd pushen, wenn es das kann. Das ist die Frage, ob der das zwei Runden durchhält im Extended Trot, dann in der Ranch Rail.
Also meine Taktik ist da immer dann eher leicht zu traben, weil sonst ist die Frage, ob ich das durchhalte. Das ist ja
Ende,
genau, man darf es ja machen, wie man möchte, wie der Ranch Riding. Würdest du da irgendwas präferieren oder einfach wieder, wer am besten sein Pferd vorstellen kann, aber gerade im
das
großen
Das ist mir
Hallen,
egal. Also Okay. Da ist es sicherlich auch so, dass dem Reiter das frei überlassen bleibt, ob er leicht trabt oder in leichten Sitz geht. Ich glaube, aussitzen würde ich es nie. Also ich persönlich nicht. Also das würde ich mir, glaube ich, nicht geben. Ich denke, dass das ein oder andere Pferd besser mit dem Leichttraben klarkommt, weil ihm dann klar ist, dass es nicht angaloppieren soll oder das andere Pferd sich darauf eingestellt hat, dass wenn du stehst, es so lange Trab ist, bis du dich wieder hinsetzt oder so. Und auch hier ist es erlaubt, vor einem Übergang zum Beispiel aus dem Extended Lobe in den Trot, darf ich mein Pferd auch wieder versammeln. Aber ansonsten möchte ich da nicht viel sehen von der Hand oder anderen Dingen. Und ich möchte auch kein auseinandergefallenes, schnelles Pferd sehen, sondern ein Pferd, was wirklich von hinten über den Rücken leicht, locker, je nach Gebäude, dann halt auch noch elastisch, dauerhaft, gleichmäßig läuft. Mühelos. Genau. Vielleicht.
Ja. Also nicht so ein langer Zügel wie in der Pleasure. Ich sage generell bei den Ranch-Riding-Klassen kein schlackernder Zügel. Aber der darf ja schon im Extended schon, wenn ich die Hand vor, locker durchhängen. Aber der soll halt nicht
schlackern. Na klar, genau, nicht schlackern.
Genau. Darf ich denn im Snaffle, wenn ich jetzt Ranch Rail Pleasure reite, im Snaffle oder Bosal, da kann ich mich ja eigentlich nicht am Horn festhalten, wenn ich mich hinstelle.
Doch, machst du ja in der Ranch Riding auch.
Mache ich das?
Weiß ich nicht. Keine
da
Ahnung.
Du machst es ja auch nicht, weil es ja nicht so weit ist. Dann müsste
ja,
man
aber
ja
da darfst du dich
festhalten.
Dann nimmst du die in eine Hand und fasst das Horn an. Das ist ja in einem Riding auch legitim.
Okay, sehr gut. Genau, und die Amis sagen immer Ground Covering Strides, also Raumgriff und Rahmenerweiterung bei den Extended und Natural Cadence, das ist diese positive Körperspannung. Ne? Also
der positive Spannungsbogen, der geht nur, wenn das Hinterbein aktiv und den Körper fußt.
Genau, damit
und
dem
dann
aktiv
ist
sagst du was gut.
Der Kopf ist dann genau da, wo er dem Pferd entsprechend sein soll. Das ist die Selbsthaltung, dieser positive Spannungsbogen. Mhm. Und von der Grundidee ist es so, wenn das wirklich aktiv von hinten kommt und Boden gut macht und den Rahmen erweitert, dann ist der Kopf das natürliche Abfallprodukt. Weil das Pferd wird es dann immer so halten, wie es ihm genehm ist. Und nicht die Nase rausstrecken oder ganz hochkommen im Schnellen.
Ja, das ist natürlich ist bei uns in der Rasse, wir haben so viele verschiedene Pferde. Du hast dann Pferde, wenn die im Widerriss reden, die wirklich ein bisschen hochkommen, die so ein bisschen Aufrichtung haben, weil sie es haben.
Das ist okay, denn wir sehen ja schon das entsprechende Pferd. Da sind auch Unterschiede. Dem einen fällt es leichter, wenn Hals und Kopf etwas höher sind. Also der wird aber bestimmt nicht schlechter bewertet, weil er den Kopf irgendwie 5 Zentimeter über dem Widerrist hat. Also so viel Maßband hat keiner, habe weder ich noch meine Kollegen dabei. Darum geht es auch nicht.
Wie ist umgekehrt, wenn es zu tief ist gefühlt? Aber das Pferd läuft natürlich.
Auch nicht, das kommt auch da. Ne? Also es gibt auch Pferde, die sind so gebaut, dass der Kopf einfach tiefer ist, weil der Halsansatz entsprechend ist. Und dem tue ich keinen Gefallen, wenn ich den dann krampfhaft hochholen möchte. Das muss schon zum Exterieur und des Pferdes passen. Deswegen ja auch die Selbsthaltung, die ist unterschiedlich. auch innerhalb der Rasse Quarter Horse.
Und der Extended Walk, auch großes Thema. Was ist ein guter Extended Walk?
Der Viertakt bleibt erhalten. Das Vorderbein greift auch weiter vor, wartet aber nach wie vor auf das Hinterbein. Das heißt, im schlimmsten Fall oder im Idealfall sehe ich noch ein V, weil der Vorderfuß noch nicht schon weggeht, wenn der Hinterfuß noch unterwegs ist, dann wird es passartig.
Okay.
Und das passiert gerne, wenn man zu viel treibt und das Pferd eigentlich schon nicht mehr kann.
Und gut ist doch bestimmt auch, würde ich jetzt denken, dass wenn der Hinterhuf über den Vorderhuf fußt, sprich das Pferd schwingt wirklich durch, oder ist das unrelevant?
Ich gucke da nicht, wie weit die übertreten, ob das ein Fuß ist oder ein halber oder irgendwas. Das ist auch, das ist vom Gebäude des Pferdes abhängig. Also es gibt auch Pferde, die treten zwei Füße unter und hängen furchtbar auf der Vorhand. Also einfach, weil sie so kurz gebaut sind, dass sie ohnehin schon sich irgendwie fast bei jedem Tritt das Eisen an der Zehe abholen. Ne? Also auch da kann das Vorderbein zu faul sein zum Beispiel.
Okay, ja, sehr schön. Ich finde es auf jeden Fall eine mega Disziplin. Ich habe gesagt, ich muss jetzt 30 Jahre reiten, damit Pferdereiten mir endlich mal Spaß macht. Also man sieht selten so viel lachende Gesichter im positiven Sinne und Leute, die Spaß haben und Pferde,
das
die Spaß haben.
Auch.
Also es ist wirklich toll.
Genau, die gehen auch alle zufrieden raus. Also in der Ranch Rail ist es fast immer so, dass sie irgendwann dann auch alle abgeschnaubt haben. Also du kannst sagen, jetzt geht es uns gut, dürfen wir gehen. Alles gut.
Genau, was halt neu ist, und ich kenne das von der Hunter, ist natürlich, dass man auf mehreren Hufschlägen reitet. Das ist oft eine größere Disziplin. Und dann galoppiert man mal zu dritt nebeneinander oder zu zweit.
Ja, das passiert.
Genau, darf auch mal außen überholen, wissen viele nicht.
Ja. Ne?
Also das ist wirklich alles safety first natürlich. Aber das
ganz
ist alles
genau
so ein bisschen
wenn
wie der Hunter.
Wenn jemand überholt, so möge er dies möglichst rücksichtsvoll ausführen. Also nicht überholen und kurz vorher einscheren. Also es ist wie im Straßenverkehr oder auch in der Pleasure.
Genau.
Es ist nicht dramatisch, wenn jemand überholt, aber er soll es so tun, dass er den Mitstreiter, Mitreiter nicht behindert.
Ja, sehr schön. Dann noch ein Mythos, wo ich hier gerade einen Richter sitzen habe.
Mythos? Es gibt Richtermythen.
Die Amis sind immer, die gehen rein und reiten rein. Die Deutschen warten immer, bis der Richter nickt und nicken selber. Man muss ja nicht selber als Reiter weder am Anfang noch am Ende nicken. Man muss nur gucken, ob der Richter guckt, korrekt?
Also ich denke, dass es gucken ist schon richtig. Also in dem Moment, wo ich Blickkontakt habe, passiert, glaube ich, automatisch ein Nicken. Weiß ich nicht. Also ich
aber die Amis nicken
wenig,
alle nicht. Die deutschen Reiter nicken immer. Die Amis nicken alle gar nicht.
Da kann ich gar nichts zu sagen.
Nee, aber wichtig ist natürlich, man muss ja gucken, dass der Richter
also
guckt.
Also ich muss sehen als Teilnehmer, dass der Richter guckt.
Mhm.
Und es gibt die ein oder andere Disziplin, wo noch drei Sachen danach sind, wo ich dann auch meinem Ringsteward noch was sagen muss, wo ich noch nicht hingucke.
Genau.
Also im Idealfall ist der Mensch dann auch noch nicht losgeritten.
Genau.
Ja, dann habe ich etwas nicht gesehen.
Nee, der Richter nickt schon, aber der Teilnehmer nickt ja nicht, oder?
Weiß ich nicht. Also die meisten nicken. Ich habe, glaube ich, wüsste ich jetzt nicht. Ich glaube, es wird mir auffallen, wenn mal jemand nicht nickt.
Okay.
Kannst du ja mal versuchen, wenn ich dich mal wieder
nicke. Ich habe immer gedacht, ich nicke nicht. Anscheinend nicke ich doch. Ne?
Ja, du nickst. Also du guckst oder du machst dann den Kopf runter und guckst in Bewegungsrichtung. Wie auch immer.
Ja, genau. Ja, sehr schön, sehr schön. Nee, also das ist schon, gefällt mir. Das ist doch schon, jetzt haben wir sehr viele Informationen schon, das finde ich super. Gibt es denn einen Appell deinerseits an die Turnierreiter? Im Positiven wie im Negativen?
Aber tut Dinge mit eurem Pferd, die euer Pferd leisten kann und die ihr selber auch leisten könnt.
Mhm.
Und das Wichtigste ist nicht der Pokal oder die Schleife, sondern dass ihr zufrieden mit dem seid, was euer Pferd und ihr geleistet habt.
Mhm.
Und schlussendlich gab es auch mal Ritte, wo ich geritten bin und gedacht habe, das war ja nicht so schön. Also fühlte sich nicht so gut an, war ich gar nicht so zufrieden.
Mhm.
Muss anders ausgesehen haben. Und auch das ist etwas, holt euch Feedback, ne? wer hat das gesehen, wie sah das aus, vielleicht gibt es jemanden, der das mal filmt, denn das kann man auch schon im Training machen. Denn häufig kann man dann verstehen, warum es denn ein Minus-Halb gab oder ein Plus-Halb oder nur eine Null, wenn man den Moment an dem Manöver sieht. Oder man kann es besser verstehen. Das ist ja etwas, der Richter hat ja ähnlich wie jetzt ein Trainer beim Pferd ein Bild im Kopf von einer Null oder einer Plus-Halb oder einer Minus-Halb. Und in dem Moment, wo das und das passiert, ist immer gut, wenn man weiß, was man möchte, auch von seinem Pferd. Und eine Null ist immer super. Wenn ich mit einer 70 reingehe und mit einer 70 wieder rauskomme, dann ist das gar nicht so verkehrt.
Ja, ja,
wenn ich weiß als Teilnehmer, das ist tatsächlich ein Appell, wofür es Penalties gibt und welche Penalties teuer sind, es gibt durchaus hohe Penalties, kann ich versuchen, diese Penalties zu vermeiden. Also das ist häufig, wundere ich mich, dass dann die Frage kam, ja, wofür war denn der Penalty 3? Und dann sehe ich das Manöver und weiß gleich, das ist das und das, also wenn ich es auf dem Scoresheet sehe. Und auch da sage ich immer wieder, ihr könnt das auch im Regelbuch nachgucken. Da steht das. Ich spiele auch nicht Fußball und kenne die Regeln nicht. Also, also ich muss schon, bevor ich Turnier reite, mich einmal mit der Disziplin als solches vielleicht auch auseinandergesetzt haben. Nicht wie ich bei meinem ersten Turnier, wo ich grünäugig da angegangen bin und gesagt habe, keine Ahnung, ich muss hier jetzt so lang reiten.
Ja, ich meine, da gibt es ja heute die Möglichkeit, dass jemand ein Handy draufhält, das machen wir ja ganz viel. Und dann zum Scoresheet zu laufen oder sogar online das runter zu downloaden und dann einfach nochmal das Scoresheet mit diesem Ritz sich anzugucken und so gegenzuführen. Ne? Da habe ich Plus bekommen, da habe ich Minus bekommen. Generell kann man ja sagen, Plus und Minus ist positiv und negativ. Negativ ist immer, wenn eine Hilfe nicht angenommen wurde, das Pferd mit dem Kopf gewackelt hat, das Maul aufgemacht hat, zu viel Handeinwirkung, grobe Einwirkung. Und positiv ist natürlich immer, umso weniger man sieht. Ne? Und dann auch noch mit der schönen Oberlinie. Das ist natürlich LK1 und 2 hat einen anderen Anspruch wie LK3 und 4. Sag immer, bei der LK1 und 2 kriegst du kein Null oder Plus, wenn der Kopf viel wackelt. Ist ja auch so ein Trailhindernis, ne? Wenn du da die Hand hebst am Tor und der Kopf geht hoch, dann wartet das schon fast mit dem Plus. Zu Recht.
Ja.
Ja.
Ja. Genau. Und wenn der Teilnehmer Feedback haben möchte, liest er als erstes wirklich das Scoresheet. Möglicherweise erübrigen sich dann Fragen. Und wenn trotzdem noch Fragen da sind oder auch nur eine Interessefrage, ihr könnt mich und auch alle meine Kollegen immer fragen, wenn der Zeitplan das zulässt und Zeit dafür da ist und der Ringsteward daneben steht, dürft ihr die Richter fragen. Auch vor der Prüfung, wenn es Fragen gibt zu irgendwelchen Hindernissen oder so.
Genau.
Lieber das einmal. Das ist erlaubt. Also, wer nicht fragt, bleibt dumm. Und wenn man, es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten.
Genau. Und hier beißt sich, sage ich immer, die Richter, ne?
Eigentlich sind wir ganz nett.
Ja, sehr schön. Gut, dann haben wir noch eine Frage aus der Community. Und zwar, ich muss sie kurz aufrufen. Welche Show war die spannendste, beispielsweise für Carmen die emotionalste Show zum Richten? Gibt es irgendwie was Besonderes in deiner Karriere? Ich meine, du hast ja fast eigentlich alles.
Ja, die spannendste und emotionalste war meine erste German Open, die ich richten durfte. Und zwar direkt in dem Jahr nach meiner A-Prüfung. Ist an mich herangetreten worden und ich wurde gefragt, ob ich die richten möchte und konnte, was mir nicht oft passiert, kaum antworten. Also da war ich sehr aufgeregt, ich fühlte mich sehr geehrt, habe mich wahnsinnig gefreut und war hochgradig angespannt. Natürlich für mich. Ja, hochkonzentriert, die erste große Show. Man hatte schon mal eine Doppelshow gerichtet, wo man direkt mit einem anderen Richter zusammen eine Klasse richtet. Und das hat man, wenn man C-Richter ist oder auch A-Richter häufig gar nicht. Man hat nicht die Möglichkeit, sich auszutauschen. Deswegen machen wir häufig Zoom-Konferenzen auch, wo wir uns dann in größerer Runde austauschen. Und natürlich ist so eine German Open ein idealer Punkt dafür. Mhm. Und das geht um Austausch, wie Manöver ausgeführt werden und sowas. Ne? Also ich.
Und wie anstrengend ist es dann, 80 Trailreiter sich anzugucken? Oder 70 Trailreiter?
Das ist anstrengend, aber also für mich ist es so, das ist die deutsche Meisterschaft und es ist auch bei jedem Turnier so, da möchte jemand gewinnen, da geht es auch um was. Das heißt, ich bin die ganze Zeit online, denn ich möchte nicht derjenige sein, der irgendwas nicht gesehen hat, weswegen dann irgendjemand irgendwie nicht Erster, Zweiter, Letzter, Fünfter ist. Mhm. Also ich entscheide ja darüber, über Leben und Tod. Mhm. Das heißt, jeder Mensch, der reinkommt, ist mein potenzieller nächster Gewinner.
Okay. Ja. Dann hast du eine Lieblingsdisziplin? Darf man das? Also klar, jeder Mensch hat Präferenzen.
Geht ja Gott sei Dank nicht, weil nicht die Frage, hast du ein Lieblingskind? Das haben wir natürlich nicht. Ich richte wahnsinnig gerne Western Riding. Ich finde die Klasse großartig. Die braucht durchlässige, rittige Pferde. Und ich liebe Ranch-Riding.
Weil?
Chaos. Weil das Pferd da so geht, wie ich jahrelang auch geritten bin. Brav, in der Spur, positiver Spannungsbogen, ich muss nichts machen. Kann da irgendwie einen Hund an der Leine links und ein Pferd an der Leine rechts haben. Mhm. Und dann, der Anspruch ist schon groß, gerade in der Rennschreiding. Ne? Die kurzen Übergänge, der muss wirklich zack da sein. Mag ich mir gut geritten sowieso immer gerne anschauen.
Ja,
schön. Und ja, Working Cowboys.
Ja, ich auch. Ich bin es ja auch in den USA geritten. Bei Benny Goodshown, einer Legende, durfte ich 3 Monate drin trainieren. Aber was ist in Deutschland so schwer umzusetzen? Aber es ist, du bist ja Sky High. Ich bin auch Team Penning schon geritten mit Jan Hirschfeld früher in der Mannschaft. Haben auch die EM gewonnen und das ist ja wie, also ich habe noch nie in meinem Leben Drogen genommen, aber so stelle ich es mir vor. Wie ein Rausch für Pferd und Reiter, ne? Das macht ja einfach nur Spaß.
Also das ist einfach, es macht Spaß. Ich bin es ja auch geritten mit meinem jetzt Opa. Mhm. Und ich richte es auch gerne. Das ist aber schon eine Hausnummer, weil es so selten ist, dass es wirklich passiert.
Das stimmt. Ist halt auch schwer zu trainieren in Deutschland. Die Rinder sind sehr zahm, da sind schwer zu arbeiten. Dann ist der Boden oft zu glatt, weil es Trainingboden ist. Und es ist einfach wirklich, also da ist wahrscheinlich der Appell an die Amerikaner, so die Veranstaltung, die wir in Deutschland haben. Ne? Aber die EWU richtet ja auch dieses Jahr auf der Circle L Ranch die Cowhouse DM aus, was ja toll ist, weil wir da eine gute Location haben.
War, also, glaube ich, auch schon.
Ach, war schon sogar?
Ja, ich glaube. War der Ride-Off, glaube ich.
Ah ja, sehr schön. Sehr schön, dann kommen wir mal zu den großen Abschlussfragen. Wie würdest du gern leben, wenn du ein Pferd wärst?
Ich persönlich hätte gerne die Möglichkeit, rauszugehen, wenn ich will, aber auch drin zu bleiben, wenn ich es will. Ich möchte immer viel Gras haben am liebsten. Und ein paar Kumpels und dann und wann einen netten Menschen, der mich abholt, um mit mir lustige Dinge zu unternehmen. Das geht vom Turnier über einen Wanderritt bis irgendwo hin. Also ich möchte bestimmt auch irgendwas machen, aber da würde ich jetzt von mir sagen, ab und zu was Schönes. Es liegt auch am Alter. Ich glaube, mit 25 hätte ich gesagt, auch so ein Duschen Arbeit. Brauche ich auch.
Ja, sehr schön. Und was würde die große Kam der kleinen Kam sagen, was sie geworden ist?
Ich würde ihr sagen, ja, im nächsten Leben machst du es dann zu Ende. Aber wenn das dein Plan ist, dann mach es. Also ich bereue das nicht, dass ich das zwischen und eingeschoben habe und durch diese Geschichte doch sehr im Pferdemetier geblieben bin und immer noch bin.
Sehr schön. So, dann die ganz große Abschlussfrage. Was bedeutet für dich Horsemanship?
Horsemanship bedeutet für mich, zu wissen, wann, wie viel wovon? Das heißt, ich muss mir die Zeit nehmen, dem Pferd zuzuhören und genau hinzuschauen. Und dann kann ich sagen, wann gebe ich zum Beispiel wie viel Hilfe? Mhm. Wie stark ist die Hilfe? Reicht es, wenn ich wenig mache? Muss ich mehr tun? Mhm. Und welche Hilfe gebe ich überhaupt? Mhm. Also zu wissen, wann, wie viel, wovon, genau.
Ja, sehr schön. Gut, Carmen, dann sage ich vielen Dank. Ich denke, wir haben viele Ansätze aus der Sicht eines Richters gehört. Ich fand's super und verabschiede mich.
Ja, ich sage tschüss und danke.
Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Pro Horse Talk.